Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Trend-Podcasts Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos mit mir, dem Bene, und auch natürlich wieder mit dem Leon, der mir auch heute digital zugeschaltet ist, bestens vorbereitet ist und richtig Bock hat auf das große Buchfinale von Diamantenfieber.
Ja, da preist du jetzt natürlich sehr viel an, aber ich will mal positiv sein. Es steht ja zum Ende auch unser schönes Ranking an. Also ich habe auf jeden Fall Bock, bin da auch gespannt auf deine Meinung. Und hoffe erstmal, ja, dass bei dir soweit alles klar ist und bin froh, dass ich wieder digital zu dir in deinen virtuellen Raum kommen darf und mit dir ein bisschen schnacken kann.
Ja, das Ende jetzt erstmal von dem nächsten Buch, von dem ersten Buchzyklus ist jetzt vorhanden und wir gehen dann wieder in die Filme rein. Haben wir jetzt auch, glaube ich, tausendmal schon erwähnt, mit Ausblick endlich auch mal wieder uns vor den Fernseher, vor den Laptop oder was auch immer zu hocken und uns die schönen Roger Moore-Filme anzugucken. Vielleicht nochmal vorab, bevor wir das am Ende vergessen sollten. Diesmal wird das Ganze ein bisschen anders sein, weil wir gemerkt haben, ey, beim ersten Mal mit den Filmbesprechungen sind wir doch arg ausgeufert. Die Folgen wurden immer länger und das war noch okay teilweise, weil die Filme einfach noch nicht so lang waren. Mittlerweile wäre das, glaube ich, ziemlich fatal und wir hätten extrem lange Folgen. Das ist für uns einerseits total anstrengend, die aufzunehmen und dabei konzentriert zu bleiben, Sachen nicht zu vergessen, nicht zu unterschlagen und für euch wahrscheinlich auch echt erschlagend, das in einem Stück irgendwie zu hören. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht möglich, sondern auch geteilt nur. Und wir wollen euch natürlich den bestmöglichen Content liefern, deswegen haben wir gesagt, komm, wir teilen das Ding einfach clever in der Mitte, also machen da einfach auch zwei Teile raus. Wir werden wahrscheinlich auch nicht sonderlich kurz werden, aber wenigstens dann konzentriert von A bis Z mit vielen quatschigen Inhalten unsererseits. Werden das wahrscheinlich ähnlich handhaben wie bei den vorherigen Filmen auch. Da moderiere ich so ein bisschen durch und der Leon piesackt mich mit seinen bissigen Kommentaren.
Oder mit dem unqualifizierten Zeug am Rande. Was keiner.
Das kommt ja von beiden. Wasserein.
Also, der ist nur dabei als Beiwerk, damit du nicht alleine den Podcast machen musst.
Genau, damit ich auch nicht ganz so viele Wortanteile habe und der Leon mich so ein bisschen einfangen kann. Das ist ja unsere klassische Strategie hinter diesem Erfolgskonzept, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Ja, genau, das schon mal vorweg. Also wie gesagt, die nächste reguläre Ausgabe ist dann eine Filmausgabe, wird sich um Live and Let Die handeln, also Leben und Sterben lassen mit dem guten Roger. Und ja, das ist Zukunftsmusik jetzt. Erstmal zum Grand Finale vom Diamantenfieber, weil so gut ist mein Französisch dann doch nicht. Wir haben heute zwei packende Kapitel dabei. Ich glaube, unser Enthusiasmus für dieses Buch gegen die letzten schon immer mehr flöten und jetzt beim Finale, Spoiler Alert, wird es nicht viel besser. Dann kommt das Ranking. Naja, lassen wir das mal offen, wie das aushält. Das ist ein Potpourri der guten Laune heute, der Überraschungen. Und ja, bevor wir in die Kapitel gehen, wäre es auch wieder klasse, wenn du so frei wärst und zusammenfasst, was bisher so geschah.
Das mache ich natürlich sehr gerne, wie immer, und habe da auch wieder eine Kleinigkeit vorbereitet. Genau, Bond hat sich ja mit seinem Auftrag in den Staaten zuletzt auf die Heimreise begeben. Da waren wir dann so stehen geblieben, zusammen mit seiner bezaubernden Begleitung Tiffany. Und ja, in dem Buchteil, den wir zuletzt besprochen haben in der letzten Folge, ist ja nicht mehr super viel passiert, aber sind diesmal hauptsächlich, also nicht nur mit dem Flieger, sondern eben auch hauptsächlich mit dem Schiff der guten Queen Mary unterwegs und haben eben die Rückreise nach England angetreten. Ja, Tiffany hat er sich natürlich, ja, wie soll man sagen, wieder mal erfolgreich genährt, also da funkt so ein bisschen, würde ich mal behaupten, nach unserem Ende oder nach dem Ende unseres letzten Kapitels. Und zuvor, ich habe es halt schon öfter erwähnt, ich glaube, soweit seid ihr auch alle drinne, hatte Bond vor allen Dingen den Spangled Mob etwas erzürnt, also die, sage ich mal, Verbrecherorganisation in Amerika, die den ganzen Diamantenschmuggel aus Afrika angeleiert hat. Und Bond war eben, ja, derjenige, der das Ganze aufklären sollte, von M ausgeschickt. Und den ein oder anderen Teil, das ist jetzt gerade auch so die Schwierigkeit gewesen, hat er eben etwas zu arg gepiesackt und sogar aus dem Verkehr gezogen, was natürlich bei anderen Personen nicht so gut ankam, da sich die Gruppe doch ein bisschen geschmälert hatte an Personal. Genau, und der Fall scheint jetzt aber, weil man sich ja auf den Heimweg gegeben hat, eigentlich soweit abgeschlossen. Es stehen jetzt ja aber heute noch zwei Kapitel aus, du hast es gerade schon angeteasert. Mal schauen, was da noch an Spannung kommt. Ob noch mal was kommt oder ob wir, weiß ich nicht, vielleicht haben wir auch noch einen Schiffbrüchigen und wir müssen heimschwimmen. Das wäre, glaube ich, schon ein Fortschritt. Aber wir schauen rein und ich übergebe heute als erstes an dich. Du darfst anfangen mit dem Kapitel 24. Ich hoffe, das war eine genügende Zusammenfassung. Ja, war ja überschaubar teilweise mit dem, was passiert ist.
Ja, ihr seid ja auch eigentlich drin. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich neue Hörer denken, ah, ich höre mir doch mal die 6. von 6 Ausgaben zu einem Buch an. Mal gucken, was da so passiert. Es macht, ja, glaube ich, schon
da,
Sinn,
dass ich das einigermaßen. Da würde ich mit einem Profi-Tipp reingehen und einfach mal empfehlen, vielleicht chronologisch hören, ist da, glaube ich, eine ganz gute Sache. Also wer jetzt gerade reinhört und zum ersten Mal unsere Folgen hört, bitte fangt doch ganz von vorne an. Ich glaube, das macht die ganze Sache einfach, oder zumindest vorne von Diamantenfieber wäre, glaube ich, schon mal ein Fortschritt. Dann erlebt ihr auch das schöne Buch in vollen Zügen. Ist ja auch immer wichtig.
Und ihr versteht auch unseren zauberhaften Charme noch viel besser, ehrlicherweise.
Tatsache, ja. Nee, deshalb glaube, keiner ist von euch so kühn, sich erst in den 6. Teil zu wagen, wenn doch meine Profi-Tipp-Empfehlung doch nochmal an den Anfang zurückzugehen von diesem wunderhaften Buch.
Ja.
Zauberhaft.
Gut, gehen wir das Ding an und bringen das wunderhafte Buch in deinen Worten auch mal zu Ende.
Ja, da reiten wir jetzt bitte nochmal drauf rum, dass zauberhaft eigentlich das Richtige gewesen wäre und wir jetzt bei wunderhaft geblieben sind, aber ihr wisst, was ich meine.
Da mache ich den ersten Schritt mit Kapitel 24, das bei mir heißt, der Tod ist so dauerhaft. Ein Abend voller Höhepunkte und Ekstase. Nach der Sinnlichkeit im Bett und dem Desinteresse, auch die Nacht zusammen zu verbringen, gerät Tiffany eine sehr unangenehme Kartenspielrunde. James hingegen bekommt semi-gute Nachrichten aus London und direkt auch sein nächstes Einsatzziel übermittelt. Mein persönliches Traumziel, Sierra Leone. Anschließend hat James einen seiner größten Aha- und Facepalm-Momente der ganzen Reihe und schafft es endlich, eins und eins zusammenzuzählen. Das Resultat für ihn ist eine tödliche Rettungsmission, die sich anschließend mal wieder in eine Inszenierung eines Sonntagabend-Tatortstücks entwickelt. Auf welche Weise bekommen wir wohl diesmal das erwartbare Happy End serviert?
Ganz schön viel.
So ein bisschen bissig jetzt geworden bei mir. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Ja, ich kann es erahnen. Ich habe es ja schließlich auch gelesen.
Ja, jetzt holen wir euch ab, damit ihr auch wisst, was uns eventuell so ein bisschen verstimmt hat. Also nach dem Bunga-Bunga-Party zwischen James und Tiffany gibt diese auch noch gekonnt Schlaftipps. James soll doch bitte nicht auf seiner Herzseite schlafen, sonst hört es vielleicht auf zu schlagen. Also sie hat Anatomie auch durchgespielt und rät ihm davon stark bitte ab. Dann verlässt sie das Zimmer und geht in ihr eigenes Zimmer wieder zum Schlafen. Weiß ich nicht, ob sie da gesagt haben, mal komm, so weit sind wir noch nicht. Lass erst mal bitte nur verkehren und danach wieder in getrennte Betten gehen. Und James ist glücklich und zufrieden ins Land der Träume, doch das Telefon rappelt dann auf einmal richtig schön aggressiv. Der Funker vom Schiff ist dran, eine Nachricht mit hoher Prio für James ist da. Soll er sie so übermitteln oder soll die runtergebracht werden? James sagt, naja komm, bring sie runter. Die Stimmung kippt, so hat er sich den Abend nicht vorgestellt. Und dann liest er auch noch die Nachricht vom Stabschef, also wirklich sau wichtig. Rufus B. Says Office wurde durchsucht, dabei wurde ein Schriftverkehr mit dem Schiff gefunden. Man weiß nun vom Kopfgeld, was auf Tiffany ausgesetzt wurde und was halt schon noch auf ihn die ganze Zeit ausgesetzt ist. Jemand ist auch an Bord, um eben dieses zu erhalten und damit halt James und oder Tiffany zu liquidieren. Auch vermutet man, dass Rufus B. Say eben ABC ist. Das war ein richtig langweiliger Plot-Twist, ehrlicherweise für mich.
Ja, auch nicht groß gemacht irgendwie. Der war halt einfach. Ja, ist jetzt halt ABC. Da wurden nie Vermutungen drüber angestellt. Also wer das sein könnte, ein, zwei Mal, aber nicht, ob das eine und dieselbe Person ist. Und dann wird es einfach aufgelöst.
Genau, Quelle auch unbekannt. Ja. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Der ist wahrscheinlich aus Paris gerade abgehauen nach Dakar. Es bestätigt sich auch der Verdacht, dass die Diamanten aus Sierra Leone da unten wegkommen. Und man hat dort einen Zahnarzt im Verdacht. Des Weiteren soll James morgen ab Boscombe down nach Sierra Leone fliegen. Also geht direkt für ihn weiter, um dann eben hier den Zahnarzt hochzunehmen.
Ach, da hast du schon Infos, die gab es bei mir gar nicht wieder.
Oh.
Ich war, ja, okay, ja. Spannend.
Sorry.
Wo er hin muss, wurde mir nicht gesagt.
Naja, auf jeden Fall kriegen wir gerade die komplette Lösung des Rätsels auf dem Silbertablett geliefert.
Ohne dass Bond einen Finger krumm machen muss. Das musst du dir auch geben.
Bond hat einfach nur gesagt, hier, ihr habt den Bruder getötet, der andere, der hängt da mit drin, es gibt irgendwie noch ein ABC und ja.
Macht
und dann
mal
nehmen
was
die den Laden hoch und haben eigentlich alle Infos, die sie brauchen. Klasse, also weiß ich nicht. Egal, das ist ein Ding für später. Er versucht sofort, Tiffany zu erreichen, weil er jetzt gehört hat, ey, da ist ein Kopfgeld auf die ausgesetzt. Doch vergeblich. Geht rüber, das Zimmer ist leer. Nur die geöffnete Handtasche am Boden lässt darauf schließen, dass sie vielleicht entführt wurde. James überlegt, wie er das selber gemacht hätte. Er hat sie wahrscheinlich so lange verhört, bis sie alles über ihn, also James, rausposaunt hätte und erst anschließend getötet. Vermutlich wurde sie als Schnapsleiche irgendwie getarnt in die Kabine des Entführers verfrachtet, heißt irgendwie, ja, da über ein Dingens genommen und dann gesagt, ah, die hat so viel getrunken, ich bringe die jetzt weg. Er überlegt, was er tun soll. Alarm schlagen, nimmt ihn ja eh keiner sonderlich ernst. Ja, Streit unter Liebenden oder so. Das hält alles im schlimmsten Fall nur auf. Oder man unterstellt ihm sogar, dass er hier diese Wette manipulieren möchte mit dem Lowfield und dafür sorgen möchte, dass die in Erfüllung geht. Und dann klingelt es bei ihm. Er schaut sich die Passagierliste an und findet unter A49 einen Mr. Winter. Und er schließt durch all die Indizien endlich darauf, dass es sich um Wind und Kit handelt, die auf das Lowfield geboten haben und in A49 hocken. Die mit dem Mord zusätzlich noch einen Bonus abkassieren wollen. Also sie wollen sich das Kopfgeld holen, was auf Tiffany und ihn ausgesetzt ist. Und dann auch noch eben diese Schiffswette gewinnen. Fantastischer Arbeitstag, würde ich sagen. Aber Schlaufuchs James hat es ja jetzt gelöst, mehr oder weniger, das Rätsel. Jetzt muss er halt nur noch, naja, seine Geliebte zurückbekommen. Er packt seine Waffe mit Schalldämpfer aus, überlegt, wie er in die Kabine der beiden, ja, Ganoven kommen soll. Die liegt zufällig natürlich direkt unter ihm, was ihm sehr entgegenkommt. Frontal durch die Tür ist irgendwie nicht so smart. Das wäre sein Todesurteil. Die sind zu zweit. Er ist alleine. Bis er da irgendwie reagiert hat, ist er tot. Ist sie tot? Wie auch immer. Wenn er jemanden von der Crew bittet, ihm zu helfen, dann werfen die Tiffany eventuell über Bord, durchs Fenster oder so. Auch nicht die beste Idee. Was hätten wir dann noch für Optionen? Fenster? Er probiert, ob er durch sein Fenster an seiner Kabine kommt. Ja, ist ganz gut Luft. Sollte klappen. Dann ist das doch vielleicht seine Eintrittskarte. Er bastelt sich aus seinem Bettlaken ein Seil. Und ich habe das Gefühl, eins seiner größten Probleme in dem Kapitel ist auch, wie er die Bettlaken wieder ersetzt, damit das nicht auffällt. Also es ist halt ein Thema, was dreimal aufgegriffen wird.
Vor allen Dingen aber auch schon direkt am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ja, weiß ich nicht, ob das deine größte Sorge sein sollte. Da wusste er ja noch nicht, wo wir später hinkommen, wie das Ganze verläuft. Und was er vielleicht braucht dafür, um das, whatever, ich will jetzt nicht zu arg spoilern, wieder hinzukriegen und gerade zu biegen. Also
ja, aber er tut gerade so, als hätten die auf dem Boot genau für jeden ein abgezähltes Bettlaken-Zeugs-Gedönse da. Als würde die das kratzen, wenn man sagt, ich meins irgendwie, was auch immer passiert, ich hab's in den Müll geworfen, bräuchte mal Neues oder so. Ganz seltsam. Naja, wie gesagt, er bastelt sich da ein Seil und dann spielt er Spider-Man und hangelt sich da draußen am, ja, Rumpf des Schiffes irgendwie, also an der Schiffsseite eher entlang bis zum neuen Fenster. Das ist für ihn sau anstrengend, sowohl physisch als auch psychisch. Er schafft es dann aber an das Bullauge, was verhangen ist, also die Folge sind zu, und im richtigen Moment springt er hindurch, zieht sofort seine Waffe und sprengt damit die dort laufende Veranstaltung.
Eine Frage an dich, ist das jetzt die bessere Variante, als durch die Tür reinzukommen? Du musst erstmal Glück haben, dass das Fenster offen ist. Klar, das hat er irgendwie von oben gesehen. Was wäre, wenn es nicht offen gewesen wäre?
Er muss jetzt in dem Fall halt offen sein.
Okay, akzeptiert.
Ja, ich weiß ich doch auch nicht. Ey. Aber ich dachte auch, also mein erster Reflex, wenn da irgendwer durchs Fenster springt, ist auch okay. Da kann ich auch die Tür eintreten, wenn die nicht zufällig irgendwie so eine Stahltür ist. Ja. Also dann wird es schwierig. Aber ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten sind.
Ja, ich habe so besser, ist schon Gefühl, ziemlich lucky. Es musste alles recht kurz und bündig abgehandelt werden. Deshalb auch das Ergebnis auf dem Silbertablett, wie sich alles zugetragen hat und wer jetzt ABC ist und so. Und es spiegelt sich jetzt auch ein bisschen in dieser Hauruck-Aktion wieder. Aber ja, ich wollte dich unterbrechen. Fahr fort, bitte.
Alles, mit dem. Sehr gerne, alles gut. Ja, wirklich überrascht ist da keiner. Also sowohl Wind als auch Kid spielen das runter, als wäre das eine ganz normale Situation. Der Dickere, also Wind, sagt, ey, du bist noch gar nicht dran. Wir sind jetzt erst bei der Dame. Naja, jetzt, wenn du schon da bist, wollen wir dann zur vierten Runde Rommi spielen. Er bleibt aber, wie gesagt, dabei ziemlich, ziemlich lässig und cool. James analysiert die Lage. Tiffany sitzt auf einem Tisch, auf einem Stuhl, nur im Slip, weist etliche Verletzungen auf, ist vom Wind in die Ecke getränkt wie ein wildes Tier. Kit hingegen liegt lässig auf dem Bett und greift schon mal so langsam Richtung Waffe. James gibt nun Tiffany die Anweisung, ins Bad zu gehen, abzuschließen, sich in die Wanne zu legen und ja, hofft darauf, dass sie da bis dahin kommt. Kann sie auch, ohne Probleme. Also James hält die beiden so lange in Schach. Das macht sie dann, wie gesagt, geht rein. James weiß, okay, jetzt hat er erstmal für sie ein bisschen Zeit geschafft und Sicherheit. Also vor Kugeln ist sie erstmal ganz gut geschützt. Für ihn ist die Situation aber nach wie vor tricky. Wenn er jemanden erschießt, reagiert jeweils der andere und er ist tot. Ziemlich wahrscheinlich, weil die sind jetzt auch keine Idioten. Also muss er abwarten, bis die beiden einen Fehler machen. Passiert dann auch angeblich mehr oder weniger. Wind brüllt ein Football-Kommando oder sowas ähnliches, was sie anscheinend 1000 Mal einstudiert haben. Und das ist auch richtig raffiniert. Also das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen. Also der Plan ist, Wind wirft sich auf den Boden, zieht nach seiner Waffe. Kit dreht sich irgendwie ein bisschen zur Seite auf dem Bett und zieht auch nach seiner Waffe. Und das ist es.
Ja, ich fand auch schon, wegen mir, aber ich fand auch die Aktion, dass sie jetzt einen Football-Call machen, war, ja, aber weiß ich nicht, soll das für Verwirrung stiften oder so, weil es halt nicht der Reihenfolge hochgezählt wurde. Was hatten die für Zahlen? 20, 85, 36 oder so?
Keine Ahnung.
Ja.
Ich finde, also die Idee, da irgendwie Szene, was Einstudiertes zu machen, okay,
ja,
aber doch nicht, okay, der eine wirft sich auf den Boden, der andere zieht irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich, um tendenziell als erstes erschossen zu werden, damit der andere in der Zwischenzeit dann auch seine Waffe ziehen kann und dann den Schützen erschießt. Also weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
So richtig raffiniert ist es nicht.
Nee, weil einen kostet es auf jeden Fall eigentlich.
Ja.
Aber klär auf, kostet es einen?
Ja, es kostet sogar beiden das. Nee, es kostet erstmal einem das Leben und der andere hat dann mal seine Chance auch vertan. James knallt dann einfach mal Kit eine Kugel zwischen die Augen, bevor der an seine Waffe rankommt. Er schafft es nur noch, einen Schuss abzufeuern, der in das Bett reingeht, also nicht in Richtung von James, dafür für ihn irrelevant ist. Wind wird bedroht, bevor er die Waffe ziehen kann. Und entwaffnet dann diesen. Also das macht für mich halt auch wenig Sinn, weil eben James gesagt hat, naja, wenn jetzt einer schießt, dann hat der andere gute Karten.
Mhm.
Es ist genau das passiert letztendlich. Sogar die hatten den Vorteil, dass sie agiert haben, also eigentlich noch mehr Zeit hatten, weil sie sich ja überlegt haben, okay, ich fange an. Und nicht James sie zum Handeln gezwungen hat, wo dann nochmal so ein bisschen Reaktionszeit vonnöten ist. Und er schafft es trotzdem, den einen zu erschießen und den anderen zu stellen, bevor der an seine Waffe kommt.
Der andere ist halt auch ein Bauer, Alter. Dann schmeißt er sich auf den Bauch nach vorne. Wie geil ist die Schussposition von unten nach oben, auf dem Boden liegend?
Ach. Ja, dann wird halt Wind entwaffnet, logischerweise. Der hofft irgendwie darauf, noch davon zu kommen. James befiehlt ihm, sich hinzusetzen. Der macht eine richtige Show daraus, also reckt und streckt sich und hier und da und die Umlage im Löffelstiel. Greift dabei extrem schnell nach einem Wurfmesser und schleudert es sofort auf James. James hat damit quasi gerechnet und schießt zeitgleich. Die treffen sich gegenseitig letztendlich, nur dass Wind das schlechtere Ende gezogen hat und tot umfällt. Und James zwar getroffen wird, aber ja, das nicht irgendwie weiter tragisch ist. Er zieht es halt raus und das war's. Er freut sich daran, dass die beiden nichts mehr vom Leben haben. Er und Tiffany hingegen schon. Sie haben jetzt noch Lebenszeit, mehr oder weniger. Wirft das Messer aus dem Fenster, steckt die Waffe weg. Seine Hände werden immer schwerer. Also er verliert anscheinend doch ganz gut Blut und ist auch am Ende seiner Kräfte. Geht zu Tiffany ins Bad, die hysterisch in der Wanne kniet. Nimmt sie in die Arme und sobald sie die Wunden von ihm bemerkt, reißt sie sich aus ihrem Hysteriekoma, versorgt ihn. Ja, und versucht ihn zu umpflegen und dann sagt James, ja, ich muss hier das Zimmer reinigen, sie soll sich anziehen und ebenfalls alle Fingerabdrücke im Bad beseitigen. Und jetzt wird es wieder clever. James inszeniert eine Szene, er wirft Kit aus dem Fenster und verpasst Wind eine zweite Kugel durch dasselbe Loch, um Schmauchspuren zu erzeugen. Dann drapiert er Wind, als hätte er Suizid begangen und verteilt auch noch sein Geld auf den Boden, drückt ihm seine Arbeitsberetta in die Hand, was nicht schlimm ist, weil die eh keine Seriennummer hat, ist ja vom Geheimdienst, wirft den Kartentisch noch um. Die beiden haben sich jetzt laut seiner Szene, die er erstellt hat, beim Kartenspiel gestritten. Wind hat daraufhin Kit erschossen, aus dem Fenster geschmissen und anschließend sich selbst hingerichtet. Das sollte Tiffany und Bond erstmal einen ganz guten Vorsprung ermöglichen. Die einzige Ungereimtheit ist halt der Schuss ins Bett. Also wenn das irgendwer rausfindet, kommen da so ein paar Fragezeichen auf. Ja, er muss halt nur noch Tiffany irgendwie unbemerkt in sein Zimmer mitnehmen, die Laken, die noch vorhanden sind, vom nicht zerschossenen Bett mitnehmen. Wichtig. Und ja, seien dann natürlich auch noch entsorgen, die er für seinen Klettergurt genutzt hat, in Anführungsstrichen. Auch das seine weiteres Beretta-Equipment entsorgen, also das Magazin und den Holster, das Holster wahrscheinlich. Dann ist endlich Ruhe, die Augen des toten Wind sprechen noch zu ihm. Nichts ist für immer, nur der Tod. Und mit dieser freudigen Botschaft gehen wir aus dem vorletzten Kapitel und können dann noch ein letztes Mal ins letzte Kapitel eintauchen, würde ich sagen.
Ganz genau. Ja, eine kurze Frage noch. So, ich habe es nur bedingt durchschaut. Ich meine, kann man so machen, aber warum genau hat er alles so hinpräpariert? Ich meine, er ist vom Geheimdienst. So, soll ihm das irgendeinen Vorsprung verschaffen? Aber wofür? Dass er jetzt vielleicht dann im nächsten Kapitel gute Chancen hat, das Ding noch ganz zu Ende zu bringen? Oder?
Ich glaube primär wegen Tiffany, weil ihr halt ja auch von den Guten gesucht wird, in Anführungsstrichen.
Ja, okay. Ja, das ist vielleicht ein Punkt, aber.
Und er keinen Bock hat, da irgendwie verhört zu werden, hier Anklage, da Rechtfertigung und so weiter und so fort. Aber ich gebe dir recht, er hat ein ganz schönes Zinnober drum gemacht und macht das sonst nie.
Genau.
Also Auftragskiller-Vibes, ja. Spuren verwischen.
Gegen jemand, der groß gesucht ist und wo es halt natürlich mal bei solchen Auseinandersetzungen zu Schusswechseln kommen kann und halt im Optimalfall die Bösen hops gehen. Deshalb, das habe ich nur so halb verstanden, aber es hat er natürlich ganz nett gemacht. Da muss ich ihm mal ein kleines Plus kriegt er dafür von mir an sich, von der Vorgehensweise her.
Aber wir sind noch nicht beim Ranking. Auf jeden Fall cleverer als die Aktion von Wind und Kid mit ihrem Kommando.
Ja, safe. Gut, dann lassen wir es doch mal bei Kapitel 24 und schlappen mal rüber zu Kapitel 25, würde ich sagen, oder?
Gerne.
Gut. M hält seine schützenden Hände über Bond und schickt ihn doch nochmals los. The job's not done yet. Jemand hat nämlich wieder einen Zahnarzttermin und doch wird es nur wenig um Zähne gehen. Die Skorpione scheinen seit dem letzten Mal auch ausgestorben zu sein oder zumindest dazugelernt zu haben. Jedenfalls machen sie einen großen Bogen um die Gefahrenzone. Das scheint sinnvoll, wenn man bedenkt, dass diesmal dann eben die Ameisen herhalten müssen. Aber, wie heißt es so schön, man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man selbst im Glashaus sitzt. Und ja, auch ein Heli kann im übertragenen Sinne zum fliegenden Glashaus werden. Der Spangled Mob dreht also noch ein paar letzte Ehrenrunden, bevor die Grenzregion Sierra Leones dann hoffentlich bald und endlich wieder zur Ruhe kommt. Bond will schließlich endlich mal wieder heim und zudem auch seinen Schutzengel nicht enttäuschen. Ganz genau. Wir springen rein, wie du uns ja schon schön gesagt hast. Ich wusste nicht, dass wir noch nach Sierra Leone gehen, aber wir fangen an in Sierra Leone und sind bei unserem guten Schmuggler, dem wohlbekannten Dornenbusch im Nirgendwo zwischen, ja, Sierra Leone, was war da noch, französisch Guinea, was heute nur noch Guinea ist, und Libyen, meine ich, nee, Liberia, so rum. Libyen war woanders, ja. Ja, hier sind wir wieder bei unseren schönen geografischen Schwierigkeiten. Ist auch nicht so wichtig, jedenfalls befinden wir uns da. Und ja, diesmal gibt es keinen Skorpion zu malträtieren, deshalb erfahren wir, dass der gute Arzt sich um die Ameisen vor Ort kümmert und einen derben Hass auf diese Ameisen hat, die das auch, ja, zu spüren bekommen, weil eben seit Ewigkeiten oder seit einer halben Ewigkeit gewartet wird und keine Sau sich blicken lässt, mit der er eigentlich verabredet ist. Zudem will er heute unter dem Vorwand, dass er einen neuen Arztassistenten an die Seite gestellt bekommen hat, der irgendwie wie ein Spion wirkt, heute dann eben Schluss machen mit seiner Schmuggelaktion und das seinen, ja, wie soll man es nennen, Vorgesetzten mitteilen möchte. Während wir diese Gedanken von ihm mitgeteilt kriegen, bekommen wir dann auch die Info, dass Bond zusammen mit einer militärischen Garnison aus, ich glaube, Guinea sitzen die, oder auch, nee, Sierra Leone, stimmt nicht, aus Sierra Leone, da dorthin gereist ist, das heißt schon alles vorbereitet ist und sie versuchen mit einem Gerät Geräusche aus sicherer Entfernung wahrzunehmen, um zu verfolgen, ob sich die Person noch bewegt oder nicht, und haben eben festgestellt, dass die Person auf dem Motorrad, also der Zahnarzt, angehalten hat. In dem Moment tut sich natürlich gerade was und ungefähr, ja, rund um Mitternacht bei Vollmond So hat sich Bond das alles zusammengerechnet. Treffen sich diese zwei Personen, die sich da verabschiedet haben, also der Zahnarzt und vermutlich wieder irgendjemand, der mit dem Heli die Diamanten abtransportieren soll. Und Bond merkt auch an, dass die ja etwas zu spät sind. Sie sind dem ganzen Motorrad schon seit Anbruch der Dunkelheit gefolgt. Auch eben mit Sicherheitsabstand und einem Horchgerät, wie es so schön heißt, um die Position zu orten. Und haben sich jetzt eben in sicherer Entfernung verbarrikadiert oder verschanzt, um abzuwarten. Und natürlich auch bestens für die Sicht von oben abgeschirmt, damit sie keiner entdeckt, weil sie davon ausgehen, dass irgendjemand per Flugzeugheli oder vielleicht aber auch per Jeep vorbeikommen könnte. Zudem haben sie natürlich auch einen schönen Wagen, der gut bewaffnet ist, mit einer Flak obendrauf, die, wenn es denn sein müsste, auch ein Flugzeug vom Himmel holen kann. Das ist natürlich immer ganz gute Voraussetzungen. Also ich glaube, die sind da ganz gut gewappnet. Und ja, Bond ist sich sicher, dass nun der Chef des Ganzen sein muss, der da angeflogen kommt. Das sind ja die ganzen Informationen, die wir bekommen haben, wo sie auf dem Boot waren, dass sich um ABC bzw. Say bzw. wie sie alle heißen, die ein und dieselbe Person sind, handeln muss. Und er ist sich noch nicht ganz sicher, wie er mit der Person jetzt verfahren soll, ob er vielleicht schießen muss. Ihm wäre es ja schon ganz recht, wenn er das nicht müsste. Er wollte jetzt eigentlich nicht alle Hops nehmen, wie er dann nochmal Revue passieren lässt, aber rechtfertigt sich auch damit, dass er mit Ausnahme von Tree eben alle erschossen hat. Es ging halt nicht anders, also es hat ihm jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, aber wenn halt jemand nach seinem Leben oder dem seiner Freunde trachtet, dann hat er halt schnell ausgespielt bei Bond. Ja, er denkt weiter noch darüber nach, so das, was du eigentlich schon ein bisschen angedeutet hast im letzten Kapitel, vor dem Abflug zum Stützpunkt, als er bei der Garnison war, hat er noch kurz mit M telefoniert und wollte eben wissen, was die Zeitungen so geschrieben haben über die ganze Aktion auf dem Schiff. Und M hat festgestellt, so ja, ist ja schön, dass du heil zurück bist, es gefällt mir schon mal und ich will einfach nur mal fragen, stimmt das denn, was in den Zeitungen steht? Und Bond sagt so, ja, ich habe da Verschiedenstes vom Steward gehört, also vertuscht die ganze Sache so ein bisschen, wohl wissend, dass M natürlich Bescheid weiß und sagt dann eben nur, ja, so wie ich gehört habe, hat es dann ein Kartenspiel-Drama gegeben und damit haben sich dann die Schlägertypen eben gegenseitig abgeknallt. Passiert halt mal. M sagt dann eben, ja, das kläre ich dann mit der Polizei, weil mit denen hast du ja offensichtlich noch nicht gesprochen. Und Bond weiß in dem Moment, dass M ihn dann aus der ganzen Sache raushauen wird, weil er kein Interesse natürlich daran hat, dass es auf den Secret Service zurückfällt, so viel Mühe, wie sich Bond eben gegeben hat, und natürlich auch nicht auf Bond zurückfällt. Genau, die Sache wäre also schon mal geklärt. Ansonsten hätte er eben gern, dass Bond sich Jack Spang oder eben Rufus B. Say oder ABC, ich glaube, wir bleiben bei ABC, macht es am leichtesten, schnappt, am besten natürlich auch lebend, und damit dann zudem den Anfang der Pipeline absägt und den Zahnarzt auch noch mit gleich einkassiert, also den Schmuggler, um dann auf der sicheren Seite zu sein, dass da nichts mehr stattfindet. Er kriegt auch noch die Info, dass 2804, also ein weiterer Geheimagent, bereits schon als Zahnarztgehilfe vor Ort ist und da ausspioniert. Also der gute Zahnarzt hat mit seinem Bauchgefühl gar nicht so Unrecht gehabt, dass er beschattet werden kann. Und auch den, ja, sollte er dann quasi wieder mit heimbringen, sodass das alles erledigt ist. Zudem will natürlich M auch noch wissen, so wie steht's um Case? Hast ja insgesamt eine ganz gute Arbeit gemacht, aber Case, was machen wir mit der? Will die Polizei da irgendwas machen? M teilt die mit, nein, die verzichten auf Strafverfolgung, aber M reicht das noch nicht so richtig. Er will wissen, wo sie jetzt ist, und Bond, ja, schwimmt ein bisschen rum, bis er dann letztendlich doch mit der Wahrheit rausrückt und ihm sagt, ja, ist in einem ungenutzten Raum bei mir, wohnt gerade bei mir, aber sobald ich zurück bin, war es das dann auch, was, glaube ich, ein bisschen bezweifelt werden kann, aber naja, soweit vielleicht erstmal. Dann sagt M, okay, passt doch für mich, passt, wünsche dir noch viel Glück, mach's Beste draus, und ja, schickt Bond auch noch hinterher, dass M nicht unzufrieden mit der Arbeit ist von Bond. Er lobt ihn jetzt nicht direkt, aber ist so zumindest halb gelobt, und das ist für Bond schon eine kleine Errungenschaft, würde ich sagen, weil er ja eigentlich letztendlich wieder relativ viel an Grenzen überschritten hat, die so vorher eigentlich festgelegt waren, dass er das nicht tun soll. Er hat ja schon wieder nach seinen eigenen Maximen gehandelt auf seinem ganzen Trip. Bevor er das aber weiter fertig denken kann, landet unterdessen der Heli, der sich genähert hat, und es gibt wieder dieselbe ja, dasselbe Vorgehen mit Landeplatz einrichten, wie wir es ganz am Anfang vom Buch gehabt haben, beleuchtete Fläche hier und da. Dann kommt es natürlich zu einem kurzen Wortwechsel bei denen da drüben. Also der Zahnarzt, der sehr verwirrt ist, dass heute jemand anders vor ihm steht, in Person wohl ABC. Und ja, will das Ganze auch beenden. Das kann er ihm aber noch nicht mitteilen. Und dann kommt ihm ABC auch zuvor und sagt, ja, ich würde es auch gern beenden. Das passt natürlich ganz gut. Und ja, die Übergabe ist schnell erfolgt. Der Heli wird dann noch kurz betankt. Das müssen sie irgendwie gemeinsam machen. Und während sie da gemeinsam betanken und der Schmuggler dann quasi wieder Abschied nehmen will, ohne natürlich vorher noch zu sagen, dass er eigentlich auch aussteigen will, dazu kommt er nämlich nicht, wird er einfach kaltblütig abgeknallt von ABC.
Das ruft aber damit hat er ja auch schon gerechnet. Also,
ja.
Also zumindest bei mir hieß es so, ja, also der Zahnarzt wusste die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht, der Deutsche ist weg, jetzt habe ich hier diesen etwas unfreundlicheren Typ und hat dann auch die Metapher gezogen, ja, irgendwie droht oder schwebt über mir ein Stein wie der über dem Skorpion geschwebt hat. Also er hat das schon mit gerechnet, irgendwie geht die Sache hier nicht gut aus.
Ja, das stimmt natürlich, hat er auch vollkommen recht. Ist auch nicht so richtig überraschend und genau, das ruft aber insgesamt natürlich, als der Schuss fällt, Bond und seine Leute auf den Plan. Problem nur, die sind ja noch ein Stück weg, die konnten sich ja nicht direkt dahin kampieren. Das wäre zu auffällig gewesen. Das heißt, die müssen noch hinfahren, versuchen dann auch, so wie ich es verstanden habe, über Megafone ABC daran zu hindern, loszufliegen, dass er die Waffen fallen lassen soll und sich ja quasi ergeben soll. Da denkt der natürlich aber absolut nicht dran und versucht, den Heli noch zu starten. Und bis Bond und die Leute dann oder die Garnison dann vor Ort ist, ich weiß gar nicht, was das wirklich war. Das war halt irgendein Offizier mit irgendwie 2-3 Hanseln, die da abgestellt wurden. Bis die vor Ort sind am Heli, in Anführungsstrichen Landeplatz, ist der Heli halt schon gut in der Luft. Das heißt, Bond macht die ganze Sache zur Chefsache und pflanzt sich hinter die Flak, die oben auf dem Auto aufgebaut ist, und ja, versucht es erstmal zaghaft mit 1-2 Schüsschen, die auch noch verfehlen. Irgendwann merkt er dann so, das hat hier keinen Sinn, also macht er auf Vollgas und jagt mal mehrere Kugeln am Stück in Richtung des Helis, trifft dann tatsächlich auch und damit kommt es dann mehr oder weniger auch zu einem relativ schnellen und unspektakulären Ableben von Jack Spang. Er trifft den hinteren Rotor des Helikopters, dadurch kommt der natürlich komplett aus der stabilen Lage und dreht sich um sich selbst, was dann über kurz oder lang eben das den Absturz bedeutet. Und Bond kann sich da noch 1-2 Sachen im Kopf irgendwie ja, durch den Kopf gehen lassen, stellt sich vor, wie das im Cockpit aussehen muss, die vergeblichen Versuche mit den ABC, den Heli versucht wieder zu stabilisieren, was aber sinnlos ist, weil wenn der hintere Rotor weg ist, ist da nicht mehr viel zu machen, laut seiner Beschreibung. Und dann setzt der Heli auch schon unkontrolliert in den einzigen Busch weit und breit und geht in einer großen Stichflamme auf, sodass auch damit klar ist, dass das Ende von Jack, ABC, wie auch immer, besiegelt ist. So, kurz und knackig, war jetzt unspektakulär erzählt, aber war auch nicht viel spektakulärer im Buch. Abschließend weiß er dann, oder beziehungsweise geht es dann Richtung Tagesanbruch. Der Officer sagt dann, ja, hier, das wird viele Fragen geben. Die Franzosen werden bald auf der Matte stehen aus Französisch-Guinea drüben. Das ist ja Grenzregion, die werden da ein paar Fragen stellen. Mit denen stehen wir aber ganz gut. Irgendwie bin ich jetzt auch relativ müde, ob Bond was dagegen hätte, dass sie sich aufs Ohr hauen. Und Bond sagt so, nee, ich halte da hier die Stellung. Ich bin eigentlich gar nicht müde. Das wird irgendwie so betont, bei mir aber nicht weiter ausgeführt. Der ist anscheinend fit wie ein Turnschuh nach seinen ganzen Erlebnissen. Und lehnt sich dann entspannt in seiner Flak auf dem Autodach zurück und entspannt sich bei einem Kippchen und behält halt den Heli im Blick, damit hier nicht weiter irgendwas anbrennt, wo ich mich gefragt habe, da wurde uns ja mehrmals beschrieben, dass nichts wächst, ich weiß nicht, was anbrennen soll, aber hat er gut im Griff, der Gute. Denkt natürlich auch nochmal zurück und ist sich sicher, dass das jetzt natürlich auch das Ende von dem Spangled Mob war, ja, und hat aber für sich jetzt auch bewiesen, weil er dann auch noch über die Diamanten im Helikopter nachdenkt, dass nicht nur der Tod das ist, sondern auch Diamanten quasi unsterblich sind oder für immer sind, für die Ewigkeit, wie es ja so schön heißt im Titel. Genau. Und damit endet das Buch relativ direkt, außer du hast noch was hinzuzufügen. Bei mir war dann mit seinen Gedanken an die Diamanten eigentlich fertig.
Ja, genau. Das war bei mir auch so. Also wir haben da quasi einen geschlossenen Kreis, das erste Kapitel und das letzte Kapitel im gleichen Metier gespielt, im gleichen Setting und auch den mehr oder weniger gleichen Inhalt, nur eben jetzt für das schlechtere Ende der Gegenseite und das bessere für die vermeintlich richtige Seite. Und ja, damit treffend gesagt, endet ein weiteres Abenteuer für James.
Ja, finde ich eigentlich, das Stilmittel fand ich eigentlich ganz gut, so auch wieder in das Kapitel reinzugehen wie beim ersten. Fand ich, hatte irgendwie was. Andererseits, super viel ist jetzt im letzten Kapitel nicht mehr passiert, außer dass ABC, ohne dass es zu einer direkten Auseinandersetzung mit Bond kam, halt draufgegangen ist und damit der Spaß dann auch ganz durch ist. Ich würde sagen, damit hatten wir irgendwie so drei Höhepunkte, aber können wir gleich drei Showdowns in Anführungsstrichen, können wir aber gleich im Ranking dann auch nochmal drauf schauen. Ich will ja nicht alles vorwegnehmen.
Ja, da nutzen wir doch die Überleitung und gehen uns mal die nackten Zahlen, die nackten subjektiven Zahlen anschauen. Das altbekannte Ranking, ich fasse es nochmal kurz zusammen, ist das letzte Cat-Ranking, ist ja schon wieder eine Weile her. Wir haben vier Kategorien uns ausgedacht, die immer wiederkehrend sind. Das ist zum einen der James-Bond-Charakter, dann der Charakter des Bond-Girls, in dem Fall Tiffany Case. Dann der Schurke, den wir beleuchten wollen oder bewerten wollen, ist hier natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir haben beide die Fraktion Spang genommen. Aber dazu dann gleich nochmal mehr und abschließend die Story, die ja, sich durch das ganze Buch gezogen hat. Also quasi dann nochmal ein Fazit-Ranking, wie wir denn die ganze Story an sich fanden. Ja, vielleicht ein bisschen abgegrenzt zu den Charakteren. Und abschließend noch die Empfehlung, in Anführungsstrichen, solltet ihr lieber das Buch lesen, ist der Film vielleicht das Mittel der Wahl. Das erzählen wir euch dann zum Schluss.
Ganz genau. Ich glaube, du hast alles sehr schön zusammengefasst. Ich bin tatsächlich gespannt auf deine Meinung. Wir haben uns ja zwischendurch ab und zu ausgetauscht. Ich glaube, da war auch irgendwann eine Entwicklung zu erkennen, von wo nach wohin wir vielleicht tendieren, aber dazu vielleicht dann jetzt in Zahlen mehr.
Ja, dann glaube ich, bin ich dran mit dem Anfang und schnapp mir mal den guten James Bond aus dem Werk Diamantenfieber. Ja, schwierig irgendwie. Es ist halt so noch der Anfang der Reihe, da hat er halt auch so ein krass überzogenes Selbstbewusstsein, er schlägt mehrmals die Ratschläge von allen seinen Weggefährten aus, ist komplett von sich selbst überzeugt, manchmal auch total ungeschickt im Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang, sei es mit Tiffany, sei es mit Felix, also irgendwie so ein Moralkompass hat sich da noch nicht entwickelt. Es ist natürlich über die Reihe spannend zu sehen, wie sich das alles verändert, aber da ist es irgendwie noch so ein bisschen unangenehm, meiner Meinung nach. Aber damit meine ich gar nicht, ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, aber du hast wirklich das Gefühl, er kann nicht realistisch die Situation einschätzen und denkt halt nach seinen vorangegangenen, weiß ich nicht, drei Aufträgen, alles gesehen zu haben. Das macht so ein bisschen unattraktiv für mich. Ja, schätzt einfach Gefahren auch nicht realistisch ein, begibt sich damit in unnötige Risiken. Also ich glaube, sinnbildlich, der Showdown mit der Lokomotive, warum muss er da wie so ein Westernheld auf dem Ding stehen und dann den Spangled-Dude erschießen, der die viel bessere Option hat oder viel geschützter eigentlich ist. Oder diese Bruce Willis-Vanier jetzt im vorletzten Kapitel, wo er da aus dem Fenster klettert und bei den anderen reinspringt. Also so stelle ich mir den ersten Stirb-Langsam-Film vor und nicht unbedingt die James-Bond-Variante. Vielleicht dann später bei der Craig-Ära schon mal eher, aber verkörpert ja mit einem Sean Connery irgendwie nicht so ganz. Auch diese Raffinesse von Gadgets, die man vielleicht hätte nutzen können, spielt da irgendwie noch nicht so eine Rolle. Also ich bin nicht so ganz überzeugt, deswegen kriegt er bei mir 6 Punkte von 10 möglichen.
Das klingt auch anständig, würde ich behaupten. Würde ich mich einordnen. Auch mit 6 von 10 Punkten, du hast die wichtigen Punkte, finde ich, eigentlich alle ganz gut genannt. Ich fand ihn teils etwas naiv. Ich fand ihn teils auch nicht super souverän. Er bringt zum Beispiel auch Ernie, bleiben wir hier im Englischen vielleicht, so ein bisschen unnötig in Gefahr. Hat es davor sogar noch angesprochen, so, ja, nee, ich würde dich da gerne raushalten. Und Ernie sagt so, nee, ich habe Bock auf eine Schießerei. Ja, dann lass machen. Weiß ich nicht. Als Taxifahrer vielleicht nicht der beste Begleiter. Das Zweite, was mich so ein bisschen, was einerseits cool ist, andererseits auch natürlich schwierig, wenn man jetzt das Ganze so aufzieht, dass Bond da immer die Hauptperson ist. Ohne seine Freunde wäre Bond diesmal echt häufiger draufgegangen, mehr als einmal. Er wäre in dieser, weiß ich nicht, Aufbau Western City Filmkulisse draufgegangen, ohne Tiffany, die einen guten Fluchtplan hat. Er wäre in der Wüste zusammen mit Tiffany draufgegangen, ohne Leiter, der halt mal gesagt hat, ich mache eine Spritztour. Aber das ist, geht ja alles in die Richtung, wo du gesagt hast, insofern will ich das nicht weiter ausreizen. Was mir ganz gut gefallen hat, irgendwie, dass er noch so ein bisschen selbstständig war, mit im Hinblick zum Beispiel in Las Vegas, wo er so angefangen hat zu provozieren und einfach mal seine eigenen Regeln gemacht hat. Ich finde, das finde ich immer ganz cool, wenn er Sachen selber in die Hand nimmt. Ja, und an sich auch ganz gut, wie er taktisch sich vorgehangelt hat im Spangled Mob, um irgendwie ans Ende der Pipeline zu kommen. Also insofern, ja, mittelmäßiges Bild, glaube ich, kann man sagen. Viel Schönes dabei, vieles bisschen unverständlich, deshalb auch 6 von 10. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir rüber zur guten Tiffany. Ich weiß gar nicht, ja, wie ich anfangen soll. Ich fange nicht mit den Punkten an, ich fange mit den Punkten an, die ich mir dazu notiert habe. Und finde sie erstmal ganz cool, weil selbstständig, hilft Bond mit dem Fluchtplan, wie gerade schon gesagt, aus der Klemme raus. Hat eigentlich auch insgesamt einen coolen, schlüssigen und recht gut gebildeten Charakter, finde ich, der sich jetzt zumindest in sich nicht widerspricht. Die Frage, die sich dadurch aber halt aufwirft, ist bei mir, ob sie halt dem klassischen Bond-Girl entspricht und den Charakteristika, die man sich davon wünscht. Wir wollen ja, dass oft nicht nur oberflächlich ist. Nichtsdestotrotz, so ein paar Anhaltspunkte, finde ich, hätte man schon anders machen können, weil sich Bond halt in der Beziehung zu ihr extrem schwer tut. Obwohl man die ganze Zeit das Gefühl hat, doch, beide wollen es trotzdem. Dann kommt dazu, wo ich mich auch echt schwer getan habe, dass sie oftmals sehr launisch ist, sehr zickig ist und sehr, ja, übellaunig einfach. Ja, fand ich, macht anfangs noch viel Sinn, hat ja auch viel durchgemacht, die Gute. Andererseits, Bond ist ja der Frauenversteher und hinten raus fand ich es irgendwie keine Beziehung auf Augenhöhe, die man aber versucht hat zu implementieren, also zum Beispiel auf dem Schiff oder an irgendwelchen Unternehmungen. Sie hat sich immer von ihm bezahlen lassen und so ein komisches Gehabe, was sie überhaupt nicht nötig gehabt hätte. Aber ja, deshalb so hin und her gerissen, kriegt von mir auch wieder 6 von 10. Ja, so kurz und knapp. War gar nicht so kurz, aber knapp.
Ja, also diesmal kann ich gar nicht so viel ergänzen. Bin bei der gleichen Punktzahl.
Hey.
Also ist ja erstmal positiv, ist überm Strich. Also das heißt, mehr als ausreichend auf jeden Fall. Weil, das hast du schon gesagt, sie eigentlich eine sehr selbstbewusste, unabhängige Frau ist, die ihr Leben, auch wenn es ein bisschen verkorkst ist, vernünftig führt. Angeblich, also da wurde doch mal dieser Hint gemacht auf Serafimo, dass da irgendwie was laufen würde. Aber an sich macht ihr schon ihr Ding und hat anfangs sich auch nicht zum James sagen lassen oder so. Und das fand ich eigentlich ganz cool, hat dann auch in gewissen Situationen halt James den Arsch gerettet. Auch ganz cool, also nicht dieses, was ich ja immer bemängel, wenn es da ist, diese Frau, die sich dem Kerl da komplett unterordnet,
ja, genau,
so gar nichts auf die Kette bekommt, das Dummchen irgendwie ist und dann auch noch hinderlich in ganz vielen Situationen ist. Also das ist halt so sau unnötig, dafür aber irgendwie nett aussieht. Also weiß ich nicht, ob das ein fairer Kompromiss ist, das ist bei ihr halt nicht. Dann aber diese ambivalente Persönlichkeit mit der Hintergrundgeschichte und so, einerseits sehr gut, aber andererseits haben wir jetzt schon wieder eine klassisch gebrochene Frau, die James dann irgendwie aufpeppeln will, ähnlich wie bei Geheimdienst ihrer Majestät beispielsweise, die auch für die Gegenseite arbeitet, er dann umdreht und ja letztendlich dann in die richtigen Wege leitet, als Heilsbringer wie immer. Finde ich so ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Ob das so nötig ist. Also natürlich macht das nochmal ein bisschen, schafft ein bisschen Persönlichkeit, schafft Tiefe des Charakters. Ist auch definitiv viel Positives dabei, weswegen da 6 Punkte sind. Aber dann kommt das, was du auch kritisiert hast, irgendwann nervt sie einfach. Also ich finde, die geht einem richtig auf den Piss, weil jedes Mal da irgendwie Konflikte herbeigesehnt werden, jedes Mal irgendwelche Szenen gemacht werden, weil wenn sie essen gehen, natürlich James manchmal auch total ungalant ist, aber sie dann jedes Mal, weiß ich nicht, einerseits sich ihm total an den Hals wirft, weil er jetzt derjenige ist, der sie aus ihrem Trauma löst. Das hat sie ja beim ersten Kontakt schon gemerkt, weil der ja eine gottverdammte Aura haben muss nach wie vor. Und im zweiten, und dann ist aber wieder alles scheiße mit ihm und er ist ein Arschloch und es ist halt jedes Mal nur Drama.
Ja, und selbst wenn er sich gut um sie kümmert, kommt das Drama so. Deshalb,
ja, genau.
Er wird ja manchmal auch erst, genau, und er wird manchmal ja auch erst dann ungestüm oder so ein bisschen trampel, wenn sie dann schon nicht mehr die beste Laune hat, so wie er sich verhält. Natürlich, er ist da auch nicht der feine Kerl. Das könnte man oben bei ihm auch noch als Negativpunkt anführen, dass er manchmal schon echt komisch ist im Umgang mit Frauen, sich aber groß auf die Fahne schreibt, wie geil er ist. Auch schwierig, aber ja, ich gebe dir voll recht. Ich glaube, du hast den Nagel sehr gut auf den Kopf getroffen mit sie nervt irgendwann. Will ich mal so stehen lassen.
Ja. Ja, bin ich bei 6 Punkten. Sind wir bisher im Gleichstand. Mal gucken, ob das so weitergeht. Ich würde dann mal die Gebrüder Spang vornehmen. Die habe ich als, ja, in erster Linie Bösewichte oder Schurken genommen. Mhm. Ich fand sie total uninteressant. Absolut austauschbar für die Story. Also haben quasi kaum eine Rolle gespielt. Hätten auch irgendwelche anderen Dudes sein können. Hat halt echt keinen Bock gemacht, nicht mit denen auseinanderzusetzen, weil einfach die Charaktere gar nicht beleuchtet wurden. Plus Beastsay, also Jack Spang, hat James genau 15 Minuten lang gesehen. Mhm. Mehr Infos haben wir auch nie bekommen. Und Seraphimo haben wir ein bisschen länger mitbekommen, aber da war jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, ah, okay, der ist aber richtig böse. Boah, also das ist ein Charakter, da sau spannend, sau unheimlich, gar nichts war das. Das war Pustekuchen, super uninteressant, ehrlicherweise. Hat mich gar nicht abgeholt. Das Syndikat an sich fand ich ganz cool. Da waren schon ein paar Charaktere, wo ich gern mehr zu hätte. Also zum Beispiel.
Genau, aber die wurden dann nicht weiterverfolgt.
Die hatten aber einfach so einmalige Auftritte. Ja. Shady Tree oder auch die Jockey-Geschichte und so weiter und so fort. Da waren schon ein paar Sachen dabei, wo man dachte, okay, da habt ihr schon irgendwie ein paar krasse Leute, es ist gut durchorganisiert, auch Tiffany und so. Aber dann, die Köpfe waren halt total langweilig und hatten halt auch ehrlicherweise keine größere Rolle bekommen. Also es war alles so ein bisschen belanglos irgendwie im Character-Building. Dafür hatten sie halt ganz gute Handlanger, also mit Wind und Kit, die sehr viel Seiten oder Wörter bekommen haben in einem Buch, nicht in dem Fall Screentime, die bleiben mir auf jeden Fall hängen, die haben eine gewisse Bedrohlichkeit und Perfidität und irgendwie eine Art von Charakterbuilding, auch wenn es ein bisschen marginal ist, aber da bleibt was hängen, aber Seraphimo und Jack Spang, also die habe ich nächste Woche wieder vergessen und das war definitiv richtig, die im Film rauszunehmen.
Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen.
Bin ich bei als Resultat bei 4 Punkten nach meiner Krass. Und wir haben größtenteils, also einer geht für Wind, einer für Kit drauf, dann für die Organisation noch irgendwie was und das war's.
Krass, wir gehen wirklich im Gleichschritt. Ich bin da auch bei 4 Punkten. Aber tatsächlich aus genau denselben Gründen. Also mir fehlt so ein bisschen die Schärfe halt auch einfach als Gangster, Schurke, man nenne es wie man wolle, aber halt als Gegenspieler von Bond erwarte ich dann schon mehr. Mir fehlt komplett die Auseinandersetzung und ich finde, ja, bezeichnend dafür ist eigentlich der Untergang von Seraphimo. Untergang klingt auch schon wieder, als wäre das eine Riesentat gewesen, das leise Ableben. Und dasselbe auch bei ABC bzw. Jack Spang. Bond tritt in dem jeweiligen Moment mit denen nicht in Kontakt. So, die sind gar nicht bis zum Ende voll da und können sich offensichtlich dann nicht gegen ihn wehren oder es kommt gar nicht dazu. Das finde ich halt schade, weil sie dann nicht am wichtigsten Punkt in der Geschichte sind, wo sie eingreifen müssten. Die müssten ja letztendlich ihr Syndikat bis aufs Letzte verteidigen und das heißt in der Regel, dass du halt Bond gegenübertreten musst und ihn eigentlich besiegen musst, ansonsten wirst du halt draufgehen. So, und da waren sie, finde ich, schon sehr, sehr weit weg, aber du wolltest was einwerfen.
Ja, die Beweggründe. Ich glaube, die hätten halt auch sehr geholfen, weil hier wird einfach mit Schwarz und Weiß gearbeitet. Bei Tiffany hast du super Beweggründe bekommen, warum sie da ist, wo sie ist mit ihrem Background und so weiter und so fort. Aber bei den beiden, keine Ahnung, ja, Bereicherung, die sind halt böse, die haben halt da ihre Gang, aber mehr hast du halt nicht. Und dann finde ich das auch schwierig, einen Schurken, also vor dem Schurken Respekt zu haben oder dass der hängen bleibt. Es muss ja nicht unbedingt was Optisches sein oder so oder eine krasse Tat, sondern einfach, warum ist der Böse jetzt. Und nicht einfach nur, weil so das beschrieben wird. Ja, die machen Diamanten, schmuggeln, das sind die Bösen damit.
Ja, genau.
Das ist mir zu wenig.
Absolut, das finde ich nämlich genauso. Und für mich war es so, als würden sie Bond eigentlich die ganze Zeit nur beschatten oder irgendwo, sie verstecken sich, ich weiß es nicht. Also waren halt nicht da, wo sie hätten sein sollen. Das finde ich halt super schwierig. Zweiter großer Punkt war dann eben auch schon an der Stelle, wo ich mich gefragt habe, wer ist überhaupt Schurke? Dann wird es halt problematisch. Wenn ich mich schon überhaupt fragen muss, wer ist denn der Schurke? Das ist halt sehr schwierig. Du hast recht, sie haben zwei gute Handlanger. Die bleiben mir, glaube ich, aber auch mehr aus dem Film hängen, wobei sie hier auch ein paar gute Aktionen hatten. Und ich hätte mich halt mega gefreut, wenn Shady Tree, der so groß aufgebaut wurde, dass ich in dem Moment gedacht habe, mal ganz losgelöst vom Film auch, wo es aber auch so in die Richtung ging, wo ich hier im Buch halt auch gedacht habe, dass der vielleicht der Kopf des Ganzen ist. Ja, weil da kam halt nichts mehr. Der wurde ja, relativ groß hatte aufgezogen. Ich hatte
dass es irgendwie so ein doppeltes Spiel ist. Gras ja auch letztendlich, weil Bruce Bissay gleichzeitig Jack Spang und ABC war. Mhm. Aber das hat ja für die Handlung, war das irrelevant. Ja.
Weil beide nicht in Erscheinung getreten sind. Beide waren irgendein Mysterium in London oder sonst wo. Deshalb, ich hätte mir da gewünscht, vor allen Dingen auch, weil Tree als relativ interessant noch beschrieben wurde und wie Bond da am Anfang in das Büro zitiert wurde und so weiter, da finde ich, hat der deutlich mehr Charisma und deutlich mehr Persönlichkeit gehabt als die beiden Brüder. Aber da wir bei derselben Punktzahl sind, will ich auch gar nicht noch irgendwie dasselbe nochmal nennen. Da ist vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen gewesen.
Yes, dann darfst du abschließen mit der letzten richtigen Bewertung, in Anführungsstrichen, nämlich die Handlung.
Genau. Bei der Handlung, ich fange von vorne an mit den Punkten, hat bei mir 5 von 10 gekriegt, schneidet damit ein bisschen so auch im Mittelfeld ab. Die 5 Punkte gab es vor allen Dingen, glaube ich, für die erste Hälfte. Da hatten wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber ausgetauscht, dass wir das eigentlich so ganz lesbar finden. Und ich finde dann irgendwann ab, ja, nachdem er das Pferderennen verlassen hat. Das Pferderennen an sich war auch schon ein bisschen in die Länge gezogen, da rund um diesen Ort. Aber von mir aus, da ist ja noch ein bisschen was passiert, auch informativ. Las Vegas war dann, ja, schon ein bisschen wild. Und am schlimmsten fand ich aber in der zweiten Hälfte eigentlich, dass man die Showdowns, wenn man von mehreren sprechen will, so ein bisschen auseinanderdividiert hat. Erst Ableben von Serafimo, was unspektakulär war oder nur spektakulär beschrieben wurde mit einer riesen Feuerwolke, die irgendwo hinterm Berg in die Luft fliegt, so. Aber Felix leider hat sie gesehen, wichtig. Und dann haben wir noch Wind und Kid, die ableben. Und dann ABC, aber alles, ja, Wind und Kid war eigentlich die krasseste Auseinandersetzung, so. Aber in sich alles relativ, ja, hätte man das zusammengelegt, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen mehr geworden. Aber wie gesagt, bis zur Hälfte fand ich es ganz gut. Ja, verliert halt dann die Punkte hinten raus, ziemlich langatmig. Und ich finde, es zeigt auch schon, wenn halt 3 bis 4 Kapitel dafür draufgehen gegen Ende, wie man von A nach B kommt und inhaltlich recht wenig passiert, weiß ich nicht. So, deshalb komme ich da zu 5 von 10. Aber ergänz mich gerne.
Ja, ich subtrahiere sogar noch. Ich gehe noch ein bisschen runter auf 4 Punkte, weil ich halt wirklich vom Ende echt, ja, das hat wenig Spaß gemacht.
Maßlos enttäuscht.
Ja, er hat so hohe Ansprüche an die ganzen Werke oder sowas. Nein. Also die Idee der Diamantenpipeline finde ich ganz gelungen. Das als Thema zu nehmen, sich da irgendwie entlang zu hangeln, das Syndikat einzuführen, Vegas mit einzubauen als Stadt, die das ganz, glaube ich, ganz gut verkörpert, dass da das HQ ist. Auch die Persönlichkeiten des Syndikats an sich klangen immer spannend und teilweise wurden sie auch sehr spannend vorgestellt, hatten aber einfach kaum Auftritte. Also auch einen Shady Tree, den wir beide anscheinend recht spannend fanden, hat halt 1-2 Kapitel eine Rolle gespielt und dann war Feierabend. Und das ist halt ein bisschen dürftig irgendwie, weil du hattest das Gefühl, er wollte da wirklich so stationsmäßig was reinbauen und wenn die Station besucht wurde, ist es auch egal wieder. Und dann kommt das Nächste und das Nächste. Und wie, also dann, ich kann mich dann einfach zumindest auf James einlassen, dass das mir Spaß macht. Und ich glaube, du hast es letzte Folge gesagt, ich fand es sehr gut gewordet. Es plätschert einfach am Ende richtig aus. Es ist halt wirklich kein richtiger Showdown da, also am ehesten noch, wie gesagt, die Lock-Szene. Aber dann also, kam das halt zu früh für mich, weil das wirklich nicht richtig final war. Es ist halt vom Spannungsbogen dann auch echt abgeebbt. Es war ja wirklich ein Kapitel dabei, das fand ich sau stark, nämlich das in diesem Schlammbad. Also da waren wir noch in diesem Detektivmodus, da war halt noch Spannung da. Und sobald wir in Vegas waren, war es halt wirklich nur noch, ja, okay, jetzt sind wir halt schon am Ziel da. Jetzt ist es ja, okay, dann gibt es da noch die Stadt, dann treffen wir Serafimo, dann ist es aber auch schon wieder rum. Dann wollen wir nach Hause, dann gibt es noch irgendwie die finale Auseinandersetzung mit Wind und Kid. Ah ja, und am Ende, das dürfen wir auch nicht vergessen, gibt es ja noch den Bruder, den müssen wir ja auch noch irgendwie rausschreiben und am besten dieses ganze Syndikat in sich selbst zusammenstürzen, das indem wir sagen, Jack Spang schließt die Pipeline und bringt alle Leute um, die für ihn gearbeitet haben.
Ja.
Puh,
Ja,
ja.
vielleicht noch eine Ergänzung auch von mir, auf die du mich jetzt gerade gebracht hast, die ich mir irgendwie gar nicht aufgeschrieben hatte, aber die ich auch nochmal eigentlich entscheidend finde, so auch fürs Gesamtempfinden. Ich finde, es wurde halt auch nie hundertprozentig schlüssig, warum jetzt eigentlich insgesamt das haben wir uns auch in der letzten oder vorletzten Folge gefragt, warum jetzt dieser Aufwand betrieben wurde. Was war genau das Ziel? Sollte er alle vor Ort umbringen? Nein, er sollte die Pipeline hoch und dann die Verbindung herstellen, die aber eigentlich per se davor schon
Bekannt
mehr oder
war.
weniger bekannt war und so. Und dann, um dann selber festzustellen, oh, ich habe ja gar keine Beweise, wie erkläre ich das M jetzt, dass mir das auch jeder glaubt? So, ja, merkst du selber,
Ja.
dass irgendwo findet den Fehler. Also.
Ja, und dann erreicht die Aussage, ey, ja, unser Verdacht erhärtet sich. Und dann gehen sie in das House of Diamond, was sie schon kannten
Ja,
vorher,
ja.
durchsuchen das und haben dann alle Informationen, die sie brauchten. Also dieser
Ist halt ein
ganze
Umweg für nix eigentlich.
Aufbau war halt total, weiß ich nicht. Also
Ja.
vielleicht haben wir es einfach nicht verstanden, kann natürlich auch sein. Aber ich fand
Ja,
es
wir sind
irgendwie
ja
nicht
hier nicht
so.
unterwegs nur für die einzig wahre Meinung, aber das sind halt die Sachen, die uns, glaube ich, aufgefallen sind und die sind offensichtlich auch uns gut, wir unterhalten uns, aber sind auch uns beiden aufgefallen. Also,
Ja,
ja.
also ich beende es damit mit meinen 4 Punkten und sag nochmal, es ist eine sehr zähe Schnitzeljagd gewesen, ohne nennenswerten Schatz am Ende. So. Also,
Jetzt trifft's, glaube ich, ganz gut.
es hat halt wirklich, ich glaube, dass der Frust kommt daher, weil es einfach abgebaut hat für uns.
Ja, würde ich auch sagen. Ich
Also, ich.
glaube, so ehrlich müssen wir sein. Also ich war zwischenzeitlich ja durchaus nicht negativ, wo ich gedacht habe, oh ja,
Ja.
wir kommen ja gleich noch zum
Könnte besser
Film,
als der
ne?
Film werden, weil der
Genau.
hat bei uns ja auch nicht gut abgeschnitten,
Genau.
aber.
Und das ist aber implodiert, gefühlt mit dem Moment, wo ich es gesagt habe. Und das ist schade.
Okay, dann fasse ich einmal zusammen. Überraschung, Überraschung. Diamantenfieber ist jetzt auf dem 7. von 7 Plätzen gelandet bei uns beiden. Mit einer Wertung bei dir von 21 von 40 möglichen Punkten. Bei mir mit 20
Über
Punkten
die
von
Hälfte. Oh,
40
du hast die
möglichen.
Hälfte genau voll gemacht.
Ja. Das ist eigentlich immer noch eine ganz okaye Wertung, ehrlicherweise. Ist
Eigentlich
jetzt
schon, ja.
keine Vollkatastrophe. Gut, die Kategorien, ehrlicherweise, der James war jetzt nie ganz, ganz mies und Tiffany war auch eine ganz gutes
Ja.
Bond-Girl. Von daher, die haben es halt echt rausgerissen, ansonsten hätte es auch gut und gerne unter der Hälfte landen können. Für die, die es interessiert, die es vielleicht vergessen haben, unsere Spitzenreiter sind bei beiden, es ist im Geheimnis ihrer Majestät, für die Bücher, um das auch noch mitzunehmen. Und jetzt heißt es mal wieder die entscheidende Frage, ob Film oder Buch. Diese Entscheidung bringen wir euch jetzt herbei und ich glaube, dann bin ich jetzt auch wieder dran. Mir ist das sehr schwer gefallen. Ich fand, beides waren keine Lichtblicke für mich persönlich. Der Film schafft es aber, ein durchaus spannenderes Finale aufzubauen, einen sehr, sehr guten Showdown auf dieser Bohrinsel. Das bleibt hängen, das ist gut. Es wurde auch definitiv die richtige Entscheidung zu treffen, die Story abzuändern und da den Blofeld reinzuwerfen und ein bisschen mehr Spannung einzubauen, indem man da noch eine Auflösung hat, dass der White gar nicht der White ist, ich glaube White hieß er,
Im Film hieß er weit, ja.
sondern am Ende der gekidnappt wurde und durch Blofeld ersetzt wurde, der dann auch die Diamanten für was Größeres nutzt, als nur um Geld zu machen, sondern da seinen Laser zu bauen. Also da steckte was Größeres dahinter. Das war auf jeden Fall cleverer. Da kann ich dann auch drüber hinwegsehen, dass es da unsinnige Verfolgungsjagden auf irgendwelchen mit Mondgefährten gab oder eben einen alternden Sean Connery, der nicht mehr ganz so fidel wirkte. Einzig und allein der Verfall von Tiffany, der hat mir im Film deutlich mehr zuge also hat mir im Film zugesetzt, dass sie am Ende halt wirklich so eine dumme Gans gar nichts mehr hinbekommen hat. Das ist im Buch Gott sei Dank nicht so. Also da hätte man ruhig die Buch-Tiffany lieber leben sollen. Aber ja, besten wäre meine Empfehlung, sucht euch was anderes. Nehmt einen
Ja.
anderen Bond. Also das ist es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, beim Film gibt es noch Leute, die sagen, ey, ist gar nicht schlecht, ist ganz gut. Da bin ich anderer Meinung. Aber wir sind in einem freien Land, also trefft eigene Entscheidungen. Vielleicht hast du ja auch noch einen tollen Rat und ja, wie gesagt, ich würde den Film jetzt mal nehmen bei mir, aber es gibt bessere.
Absolut. Ich würde mich da anschließen. Also ich denke, wenn jemand die ganze Reihe ohne Aussetzer sehen und oder lesen möchte, dann in oder man sich immer für eins von beiden entscheiden müsste, dann würde ich mich in dem Fall definitiv weiterhin für einen Film entscheiden, aber auch nur der Vollständigkeit halber. Ansonsten sehe ich so wie du und würde sagen, überspringt einfach den 7. Bond-Teil in der Reihenfolge der Filme und geht weiter zum nächsten. Der wird sicher wieder besser. Du hast vorhin schon angeteasert, was es sein wird. Da überraschen wir euch, wer jetzt vorher nicht aufgepasst hat, gerne nochmal. Aber ja, zu dem Film, beziehungsweise zu dem Buch jetzt, würde ich auf jeden Fall den Film empfehlen. Und empfehlen ist eigentlich die falsche Wortwahl, aber wenn man sich eben entscheiden müsste, genau, den Film nehmen. Mir fehlt einfach die Spannung dann hinten raus im Buch. Das, finde ich, hat der Film definitiv deutlich besser hingekriegt. Ich glaube, letztendlich hätte man beides spannender gestalten können, wenn man einen Mix aus beiden macht irgendwie. Ich fand die Schiffsszene, damit lässt sich schon arbeiten jetzt so, oder den Schiffsteil im Buch, damit könnte man geile, weiß nicht, Versteckspiele auf dem Schiff machen, wo man sich gegenseitig hinterherläuft, die sind so verwinkelt, könntest du sicher geile Sachen machen, einen Außeneinsatz am außerhalb des Boots, wo du dich runterhangelst, sorgt für Action, könntest du geil machen, war im Buch aber halt so mittelmäßig bis gar nicht beschrieben, so deshalb, ja, ich glaube so, wie gesagt, so ein Mittelding wäre schön, deshalb auch meine Empfehlung, ich pflichte dabei, lasst es aus, geht zum nächsten, schaut euch Goldfinger einmal mehr an, oder sonst irgendwas. Lohnt sich mehr, glaube ich.
Sehr gut. Okay, das war das Ranking. Diesmal leider nicht ganz so positiv, aber das gehört halt auch mal dazu. Wir müssen jetzt auch nicht alles hier über den Klee loben, was wir da lesen oder anschauen. Da gehört ja auch immer ein bisschen Ehrlichkeit dazu. Und es schafft halt auch Gefälle. Wenn wir jetzt immer alles toll bewerten, habt ihr am Ende des Tages auch nichts davon, weil dann ja alles gut abschneidet. Und da muss so ein bisschen auch bei unseren Meinungen ein bisschen Gefälle rein. Ich glaube, das schadet auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass ihr uns voll widersprecht. Dann hackt es einfach in die Kommentare bei Instagram oder schickt uns eine DM. Alles gut. Das können wir gerne ausdiskutieren oder ihr könnt uns gerne da einfach eure Meinung mitteilen und wir nehmen die gerne zur Kenntnis. Das ist natürlich auch immer wichtig. Abschließend jetzt noch der Moment, auf den du die ganze Folge schon hingefiebert hast. Die letzte Trivia-Frage.
Der olympische Moment des Bond-Universums. Ich bin gespannt. Ja, ich brauche ja nicht wählen. Fang mit dem an, was noch
übrig ist. Regiefrage geht es heute. Ich möchte den Punktestand noch mal kurz für diesen Film, Buch, wie auch immer, rausheben. Es steht ganze 4-1 für mich, in Anführungsstrichen, für die Fragen.
Das schreibst du dir jetzt auf die Fahnen. Ja, sicher. Okay. Ja, stark.
Nein.
Nee, seid ihr gegönnt.
Viermal hat es doof Pech gehabt, einmal hast du es natürlich souverän gewusst und heute dann kannst du noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Die Regiefrage lautet, und da vertraue ich voll in dich, wer interpretiert den Song des Abspanns von Diamantenfieber?
Da bist du deutlich mehr im Thema drinne. Das können wir hier an der Stelle schon mal festhalten.
Ich möchte dann nur wieder auf eine unserer Sonderfolgen verweisen, wo wir genau das thematisiert haben.
Ja, das ist schlecht, dass wir da dann offensichtlich das nicht gut verfolgt haben. Ich habe es gerade tatsächlich auch nicht im Ohr, muss ich gestehen. Das ist doppelt schlecht. Dadurch entzieht es mir jeder Bewertungsgrundlage. Nee, ich kann es, also glaube ich, für den Moment nicht sagen. Diamonds Are Forever, ich bin wieder da,
ja.
Aber ja, es ist so bitter.
Interpretin, die auch für einen
anderen Interpretin, Film, das weiß ich sogar, da bin ich dann froh, aber nee, ich komme nicht drauf. Ich bin geschlagen, aber es macht die Sache nur noch rund, es passt zum besonstigen Ergebnis.
Es ist Shirley Bassey, die hatten wir auch schon in Goldfinger. Ja,
ich will jetzt nicht sagen, dass es mir auf der Zunge lag, aber ich hatte so einen ähnlichen Klang im Kopf. Aber es reicht halt nicht, um einen Namen zu sagen. Das ist halt zu wenig. Da müssen wir. Da werde ich nochmal in die genaue Analyse reingehen und dann auch das nächste Mal den klaren Sieg mitnehmen.
Ja, aber das hast du ja auch eben selber gesagt, der Film, der war nicht deins. Also dann ist es auch ganz klar, dass man sich da nicht mehr tiefer gehen
auseinandersetzen möchte. Aber das ist ein bisschen bittere gerade, das ist eigentlich ein guter Song. Wir haben uns auch schon öfter dazu ausgetauscht. Das ist eigentlich völlig, also viel zu gut für das, was der Film am Ende gebracht hat. Das tut fast schon weh, aber ja, macht jetzt natürlich die Niederlage umso bitterer. Ja,
Alles gut. Wie gesagt, nächster Film, neues Glück in Anführungsstrichen. Dann bist du ja auch wieder richtig drin. Und wenn wir uns jetzt dann Leben und Sterben lassen widmen, also da kannst
vielleicht
du dann
sterbe richtig, ich da auch zum zweiten Mal dann bei den Spielen.
Kannst du richtig kann die Wiederauferstehung feiern und da schön mal 6 von 6 Fragen richtig beantworten. Oder das wird dein Film.
Sicher. Ja, sicher. Vielleicht wird es mein Film, aber ob es dann im Spiel sich zeigt, das weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen.
Dann lass uns doch nun das Buch zurück ins Regal stellen, an das Regal der DVDs treten oder den Streaming-Anbieter des Vertrauens wählen. Ich glaube, momentan laufen die Filme auch noch bei Amazon Prime. Wir nehmen jetzt unsere DVD oder unser On-Demand-Ding in die Hand wieder und freuen uns darauf, in der nächsten Folge den Film zu besprechen oder den ersten Teil von Live and Let Die. Und bis dahin hoffen wir natürlich, ihr habt einen guten Start ins neue Jahr, kommt gut rein und haltet uns natürlich die Treue und freuen uns natürlich darüber, auch nächstes Mal wieder den Austausch zu pflegen und ein paar neue Erkenntnisse zu sammeln.
Ganz genau. Ich werde schon ein bisschen was vorbereiten, dass ich dir reingrätschen kann, wie du so schön angekündigt hast. Deshalb glaube ich, daran soll es nicht mangeln. Ich finde es auch schön, dass wir zum Jahreswechsel mehr oder weniger dann mit den Filmen wieder anfangen. Das passt doch eigentlich auch ganz gut. Und ich glaube, bringt auch mal wieder ein bisschen Abwechslung rein. Gerade auch wenn jetzt das letzte Buch so ein bisschen schwer war, ist vielleicht so ein Tapetenwechsel Richtung Videowand weg von den Büchern gar nicht schlecht.
Gut, dann wünsche ich euch zu Hause, oder wir wahrscheinlich vielmehr, wünschen wir euch zu Hause eine schöne Restwoche, einen guten Start in die Woche, je nachdem wann ihr es anhört. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Auch von mir bis zum nächsten Mal und ich freue mich im neuen Jahr auch weiterhin dann auf euch.